SWR 2 Leben.
Wir gehen durch die ruhigen Lesesäle des großen Universitätsarchivs der Freien Universität Berlin, kurz FU. Siegward Lönnendonker versteht sich als 68er, eigentlich 67er, sagt er, denn die Erschießung des Berliner Studenten Benno Ohnesorg wurde für ihn ein prägendes Ereignis. Er studierte in jenen Jahren hier.
Ich wohnte damals zusammen in der ersten Kommune, wenn man so will. Ja, so ist es gewesen. Dies war schon 1962, ab da wohnte ich zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden der FU-Gruppe vom SDS, also vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund, und mit anderen SDS-Genossen. Und da wurde ich also einfach mit einbezogen, also mit Matrizen, Abnudeln und dergleichen. Und das hat sich dann die ganze Zeit über weiter so entwickelt, dass ich dann schließlich als Mitglied galt, aber niemals einen formellen Antrag gestellt hatte. Und ich habe damals Musik gemacht, also um Geld zu verdienen auch. Und dann abends manchmal nach Hause kam, also abends so um 12:30, dann passierte es, dass in meinem Zimmer gerade eine Landesbeiratssitzung vom SDS war, an der ich dann natürlich auch teilnehmen musste. Und das war dann klar. Hat auch nie einer gefragt, ob ich formelles Mitglied sein.
Aber jetzt sind wir hier im Archiv. Das ist ja das APO-Archiv und soziale Bewegungen.
Genau, und das ist hier das gesamte APO-Archiv. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter das hat, aber jedenfalls also die Länge der Akten und so ist also weit über einen Kilometer, ich glaube 1,6 oder sowas. Und dieses Archiv ist also dadurch entstanden, einmal, dass ich also auch als Musiker, dass ich ja überall hin Verbindungen hatte und die alle dazu verpflichtet habe, soweit das ging. Alles, was sie irgendwo auf irgendwelchen Tischen bei Demonstrationen auf der Straße oder sonst wo zum Thema Studentenunruhen im weitesten Sinne kriegen konnten, einfach ablieferten bei mir. Und ich hatte damals eine Stelle einer studentischen Hilfskraft im Institut für politische Wissenschaft und heftete da im Keller dann Tageszeitungen zusammen. Und dann habe ich da einfach aus Platzgründen das dann hingestellt. Und das ging also so weiter, ohne dass das irgendwie beachtet wurde, bis also der damalige Leiter des Instituts für politische Wissenschaft vom politischen Senat gebeten wurde, ein Gutachten über den SDS zu schreiben. Und der erinnerte sich nun da an dieses Archiv und dann hat er wenig später dann auch das zu einem offiziellen Sammlungsgebiet des Instituts für politische Wissenschaft erklärt.
Aus dem Flugblattsammler, Studenten und Musiker Siegward Lönnendonker wurde später der Leiter des APO-Archivs.
Die Sache war dann aber so, dass dieser linke Vogel Lönnendonker nicht besonders angesehen war mit seinem Archiv. Und ich also wirklich dann auch ein bisschen um Geld auch kämpfen musste. Aber später hatte das dann zur Folge, dass, weil ich nun von allen linken Leuten und Studenten und weiß der Himmel was Sachen bekam, dass da auch manchmal Sachen drin standen, die später den Leuten nicht mehr so angenehm waren, nämlich ihre damalige Auffassung von der Demokratie in der Bundesrepublik zum Beispiel. Und dann gab es so leichte Kämpfe, wer das Ding dann übernehmen sollte später, ne? Und da konnte ich schon sehen, aha, da sind also Leute, die wollen das und das löschen und das. Das war eben so, aber das konnte ich abwehren. Wie sowieso ich dieses Archiv auch niemals mit weiß der Himmel Reklame an die Öffentlichkeit gebracht habe, denn das war immer gefährlich. Denn die Leute, die mir was gegeben hatten, die waren natürlich jetzt auch in der Gefahr, dass die Polizei oder der Verfassungsschutz hier in Berlin dann mal nachforschen und die dann zur Rechenschaft ziehen würden.
Also das hätte zu Prozessen führen können?
Ja, es hat auch. Dieses Beispiel ist ganz bezeichnend. Da war die Berliner Staatsanwaltschaft, wollte von uns 3 Exemplare der Zeitschrift Radikal haben. Diese Zeitschrift war also natürlich radikal links. Und da hatten also Leute dann zu Gewalttaten aufgerufen. Nun war es so, diese 3 Exemplare hatten wir, weil ich die Sachen gleich immer gekriegt habe. Nun wollten die für diesen Prozess gegen die Setzer, die das ja immer da zu verantworten hatten, und das wäre natürlich das Ende des Archivs gewesen. Ich war, da hätte natürlich nicht im Entferntesten auch nur ein Flugblättchen von irgendwem bekommen. Also habe ich mit unserem damaligen Leiter des Instituts für politische Wissenschaft, Theo Pirker, mich hingesetzt. Und der Theo Pirker der hatte wirklich dann die Idee und sagte, hohoho, ich hab's, was machen wir denn da? Ja, sagte er, wir verweisen Sie auf den Dienstweg. Und da der Prozess innerhalb von 14 Tagen da stattfand, war der Dienstweg, der also mindestens, na sagen wir mal, 2 Monate oder sowas dauert, nicht wahr? Der war damit eingeschlagen und die Leute, also von der Staatsanwaltschaft, das muss ich sagen, die haben das sofort gemerkt und haben ja, okay, nichts mehr, da ist nichts zu holen. Deswegen war ich also weiter vertrauenswürdig. Nicht? Und da haben wir das Zeug dann hier gekriegt, also beziehungsweise ich.
Also und die Ihnen Material gegeben haben, die waren sich sicher, dass Sie das jetzt nicht einfach an Staatsorgane weitergeben.
Oder an den Klassenfeinden. Ja, das war das Wichtige dabei. Und dass ich aber immer darauf bestanden habe, eben nur und ausschließlich Wissenschaftler dürfen hier ran. Und das hieß damals ganz klar, keine von der Springerpresse. Aber auf dieses Ding hin, dass wir das nicht weiter so an die große Glocke gehängt haben, das hat sich auch ein bisschen dahin ausgewirkt, dass überhaupt dieses Archiv dann weiter bestehen konnte. Das wurde nicht mehr groß geschossen.
Das heißt, es hätte sonst politischen Druck gegeben, das hier zu schließen?
Ja, das ist wohl anzunehmen. Also uns nicht zuzuschließen, aber ganz öffentlich zu machen oder sonst was, nicht wahr? Oder das in irgendeine Stiftung zu übergeben, die dann ihrerseits natürlich säubert oder an das Bundesarchiv.
Das heißt, Sie mussten eigentlich diplomatisch immer wieder sein. Ja, also schauen, dass Sie das Archiv schützen und trotzdem noch das Vertrauen Ihrer linken Gruppen genießen?
Ja, genau. Das war also schwierig. Und das war manchmal eben auch nur möglich, indem ich gewisse Sachen erst gar nicht habe hochkommen lassen, nicht?
Als Sigvard Lönnendonker in Berlin demonstrierte und linke Schriften sammelte, studierte er gerade Soziologie und Politologie. Er demonstrierte gegen den Vietnamkrieg und gegen die studentenfeindliche Hetze der Springerpresse. Aber das Thema, das ihn am meisten umtrieb, war
in erster Linie natürlich die Endlösung der Judenfrage. Also ich bin am 18. April 1939 geboren. Heute sagt einem das keiner mehr, aber 2 Tage später hat der Führer seinen 50. Geburtstag. Das heißt, meine Eltern haben es nicht ganz hingekriegt, nicht wahr? Und ich sage zwar immer, das war meine erste antifaschistische Tat, aber mein Vater war Nazi, überzeugt. Er war Mitglied der NSDAP. Meine Mutter hat sich politisch aus allem rausgehalten. Das heißt, zu Hause wurde nicht ein einziges Mal darüber diskutiert. Doch einmal erinnere ich mich da an einen Spruch von ihm. Ja, nachher seid ihr immer schlauer und das war es dann aber auch. Und das war auf dem städtischen Gymnasium zu Bielefeld nicht anders. Nicht? In der Oberprima auf einmal hieß es, oh Gott, wir sind jetzt noch immer bei der Weimarer Republik. Dann müssen wir jetzt den Rest mal ganz schnell, also 2 Referate, 1 über den Kriegsverlauf und 1 über die Endlösung der Judenfrage. Und das hatte ich dann übernommen und das war es dann. Nichts sonst. Hier kam ich dann nach Berlin, an den Universitäten auch nichts. Und dann bin ich ja in die deutsch-israelische Studiengruppe auch eingetreten. Und das war für mich erstmal das wichtige Thema, die ganze Zeit. Und ist es heute noch.
Also der Umgang in der deutschen Gesellschaft mit der NS-Geschichte, mit dem Naziterror, das hat Sie empört?
Ja. Das einerseits und zweitens natürlich noch eine Sache. Die Hauptrichtung war, wie gesagt, Kollektivschuld, nein, Kollektivverantwortung, ja. Und darunter wurde alles subsumiert, Kollektivverantwortung, machen wir schon und so. Das hieß ja nur, dass keine einzelnen Leute zur Rechenschaft gezogen werden, Juristen zum Beispiel. Und da hatte SS nicht mitgemacht. Und das war Reinhard Strecker, heute lebt er, hat gerade vor kurzer Zeit endlich das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Aber damals war er persona non grata überall. Denn er hat dann gesagt, wir machen das nicht mehr mit, jetzt weisen wir mal einzelnen Leuten ihre Schuld nach. Und die hieß ungesühnte Nazi-Justiz, wo er sich erstmal die vorgenommen hatte und da wurde gesagt, die und die Todesurteile und dabei geholfen beziehungsweise dafür gesorgt, dass sie auch vollzogen worden sind und so weiter. Und da waren alle hier in West-Berlin und auch in der Bundesrepublik alle dagegen. Aus welchen Gründen auch immer. Sehr viele, von denen man also zu Recht wahrscheinlich annahm, dass bei ihnen auch was rauskommen würde. Und diese Sache mit der ungesühnten Nazi-Justiz war dann so weit, dass man ihm natürlich vorgeworfen hat, dem Reinhard Strecker, er kriegt sein Geld aus Ost-Berlin, was aber nicht der Fall war. Nicht, er hat selber noch Kredite aufgenommen, um das auch zu bezahlen. Wir von den Studentenvereinigungen, von den Linken, wir sind dann immer in die Ahrenstraße hier gegangen, in sein Kabuff und haben damit gearbeitet. Nicht, haben also Akten gewälzt, haben Karteikarten gewälzt, haben Bücher gelesen mit und haben dafür gesorgt, dass diese Ausstellung dann stattfinden konnte. Die hat auch stattgefunden. Und da gab's Krach.
Reinhard Strecker wurde für seine Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit vor knapp 3 Jahren mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Sicher auch eine späte Genugtuung für Sigvard Lönnendonker, der viel erzählen kann über die Stimmung in der Republik in jenen Jahren. Zurück zum Archiv.
Wir müssen noch ein bisschen allgemein erklären, ja, was eigentlich ist. Also hier sind Flugblätter, lese ich so. Hier. Thesenpapiere von irgendwelchen Versammlungen Studierenden.
Das war die sozusagen die erste Idee dabei, dass wir für spätere Zeitgeschichtler, also für Leute, die sich dann beruflich damit beschäftigen und dann sagten, okay, wenn die was über die Studentenrevolte, die sich schon anbahnte, machen wollen, dann worauf können die sich stützen? Na, auf Polizeiakten, auf journalistischen Sachen, also das heißt die Medienbetriebe und natürlich dann auch eventuell auf Zeugenaussagen und dergleichen. Und da haben wir gesagt, also Polizeiakten kommen nicht in Frage, weil die sowieso nur das dann kolportieren, was sie selber auch verstanden haben. Es sollen Originaldokumente und nicht irgendwelche Berichte über oder sowas gesammelt werden, sodass später mal wirklich die Leute auch original gucken können, was da eigentlich los
ist. Gehen wir mal hier durch die Reihen.
Ja. Und wie hier zum Beispiel, das ist also alles Berlin, was auf dieser Seite steht hier. Und da sehen wir zum Beispiel hier 2. Juni Ausschuss. Das hat also den Hintergrund, dass beim 2. Juni auf dem Benno Ohnesorg erschossen wurde durch den Kuras, danach ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde. Da wir aber die Studenten gemerkt hatten, was da los war, die waren alle gegen uns, nicht wahr? Die Presse war gegen uns, der politische Senat war gegen uns, sogar bis hin zu religiösen Vereinigungen da. Das ganze West-Berlin war also gegen die Studenten und dann haben wir gesagt, nee, wenn da so ein Ausschuss von denen ist, dann kommt sowieso da immer was Falsches raus. Also haben wir einen studentischen Untersuchungsausschuss gegründet und das ging dann auch sehr schnell so, dass durch diesen studentischen Ausschuss wirklich dann Ergebnisse kamen, die der Politische nicht hatte und auch nicht anerkennen wollte, musste er dann aber. Und da noch ist ein Ding, wo 2 Polizisten hatten, behauptet der Fritz Teufel, der hat den Stein geschmissen, ganz bestimmt, und sind auch dabei geblieben. Das stellte sich später raus, anhand von Fotos, Zeugenaussagen und allem Möglichen des studentischen Untersuchungsausschusses, dass der Fritz Teufel zu der Zeit ganz woanders war. Und das hätte niemals machen können.
Sie haben ja jetzt gerade den studentischen Untersuchungsausschuss zum 2. Juni 67 vorgestellt. Gibt es denn noch andere Schätze hier im Archiv?
Oh, ja. Und zwar also der größte Schatz, den es hier gibt, das ist das Archiv des SDS. Mhm. Das ganze SDS-Archiv, das ist auf folgende Weise zustande gekommen. Der Tilman Fichter und ich, wir haben ja dieses Buch geschrieben, Kleine Geschichte des SDS. Inzwischen ist es die Geschichte des SDS. Und da haben wir damals 1973 Interviews geführt mit denen, die da Häuptlinge waren, jedenfalls Wortführer und so weiter. Und bei dieser Gelegenheit kamen wir dann in die Müliusstraße in Frankfurt und da saß die Dorothea Rhein, die machte die Neue Kritik. Das war der Verlag des SDS, in dem also das Organ Neue Kritik erschien. Und als ich dann fragte, wo das SDS-Archiv sei, das war schließlich hatten wir da schon 73, 1970 hatte sich der SDS aufgelöst. Und da sagte die, naja, das ist mal gekommen, das muss im Keller sein, so ungefähr. Und da ging ich in den Keller und da war ein Kellerfenster. Und an dem Kellerfenster waren wie so eine Halde Koks, waren alle SDS-Dokumente, sprich also die Ordner und dazwischen irgendwelche gebundenen Dinger, waren alle da, lagen da also wirklich in dieser Form da, wie sie geschüttet worden waren. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt, da war also Schimmel drin, Pilze waren da drin, Kellerasseln tummelten sich da.
Was waren das dann für Materialien?
Das war das Material, was nach dem Herauswurf des SDS aus der SPD, den damals Wehner betrieben hatte, Danach hat sich der SDS natürlich selbstständig weiter über Wasser halten müssen. Das heißt, er kriegte keine Unterstützung mehr von der SPD. Und von dieser Zeit ab eben, was eben alles im SDS dann gesammelt worden ist. Und manche haben es sehr gewissenhaft gemacht, manche Vorsitzende, manche fast gar nicht. Aber jedenfalls dieser Haufen von Dokumenten, der da war, den habe ich dann erstmal mit DDT eingesprüht, was damals noch so ein Vernichtungsmittel war. Heute geht das nicht mehr. Und nach 3 Tagen, als wir die Interviews gemacht hatten, kam er zurück und dann sagte die Dorothea, okay, das könnte er als Dauerleihgabe haben. Dann habe ich das abgeholt mit so einem geliehenen Kleinbus da und dann haben wir es hier aufgestellt und später, also vor ein paar Jahren jetzt, ist es dann endgültig in den Besitz der Freien Universität übergegangen und das ist eben das Archiv des SDS, was natürlich auch nicht vollständig ist, sondern ein paar SDS-Häuptlinge haben da auch wieder was rausgenommen, was ihnen nicht passt, aber Gott.
Also ich lese hier Sammlung, Tilman Fichter Sammlung, Helmut Gollwitzer Sammlung, Rainer Langhans, was bedeutet das?
Die Leute, die privat was gesammelt hatten, haben dann ihre Privatsammlungen uns überlassen. Ich habe mit denen dann zum Teil Verträge gemacht, dass also nur ich sagen kann, wer das kriegt oder nicht, aber in Zweifelsfällen ich dann mit denen mich kurz schließe und so weiter. Und das war eine Konstruktion, die hat ganz gut funktioniert. Wir hatten keine Schwierigkeiten. Also.
Hier ist ja auch noch eine Sammlung.
Ja.
Das, Horst Mahler im SDS-Archiv.
Ja, da hat Horst Mahler schon geguckt, wer im, sagen wir, Militantenkampf und später dann Richtung, so muss man sagen, RAF, wer sich dafür eignet. Dann ist er rumgegangen und hat über die verschiedenen Genossen dann Notizen gemacht. Und dann steht manchmal dahinter, nein, eignet sich nicht, und manchmal steht dahinter, eignet. Aber diese Sache ist natürlich, Entschuldigung, aber die ist noch unter Verschluss. Nicht, das lasse ich natürlich auch nicht zu, das gibt's nicht, weil das eben nur rein persönliche Eindrücke von ihm damals waren. Ich
also weiß, da darf keiner reingucken?
Nur wenn es streng wissenschaftlicher Forschung dient, dann kann man das natürlich machen. Aber es ist nun nicht so, dass man daraus dann schließen könnte, wer hat denn damals was mitgemacht oder so. So weit geht das nicht, sondern für ihn waren Leute und Vereinigungen interessant, wo er sich überlegt hat, also das sind welche, die nicht nur irgendwelche Demonstrationsrouten, die vorgegeben worden sind, ablatschen, sondern das sind welche, die machen aktiv auch tatsächlich dann mal mit.
Keiner kennt sich mit dem 1,6 Kilometer langen Regalmaterial so gut aus wie Sigvard Lönnendonker. Auch heute arbeitet er immer wieder für das Archiv, manchmal ehrenamtlich, manchmal mit kurzem Vertrag. Zurzeit digitalisiert er das Material des SDS fürs Internet. Alle 10 Jahre, sagt er, geht so ein Rülpser durch die Republik. Dann erinnert man sich an die 68er. Ach ja, da war doch mal was. Immer dann wird auch er befragt, als Zeitzeuge.
Ich wollte Sie mal konfrontieren mit einem Satz, den Sie in einem anderen Interview gesagt haben. Sie haben gesagt, wir hatten auf alles eine Antwort.
Ja, das kam zu dem Marxismus, den wir da so aufgearbeitet haben, kam noch eins, nämlich Freud, Sigmund Freud, die Aufarbeitung der Sexuellen, die dann erstmal durch die Schriften, die während der Nazizeit natürlich überhaupt nicht da waren, da gab es dann Raubdrucke und dolle Dinger, die habe ich auch noch, die Freudschen gesammelten Werke habe ich auch noch als Raubdruck da, den hätte ich mir sonst überhaupt nicht leisten können. Das ging nicht. Aber jedenfalls haben wir dann auch Wilhelm Reich gelesen, also die Verbindung von Kommunismus und Psychoanalyse dann. Und da waren wir doch in der Lage, in den Seminaren Fragen zu stellen, die die Professoren nicht beantworten konnten oder rote Köpfe kriegten. Ich war einfach in Sexualität, dann war also eine Vielzahl der Professoren schon überfragt. Dann gingen die lieber raus Wasser trinken oder sowas. Und durch diese Verbindung, da konnten wir natürlich auf jedes Ding so ungefähr eine Antwort geben. Da wussten wir überall Bescheid.
Und wie denken Sie da heute drüber?
Naja, heute haben wir auf gar nichts mehr eine Antwort. Wir hatten zum Beispiel ja auch eine Sache, was die Erziehung anbelangt. Wir hatten gesagt, die Kindererziehung, die nicht autoritäre, die wir damals antiautoritäre nannten, die basierte also zum großen Teil auch darauf, dass Vererbung höchstens 20% ausmacht und Erziehung 80%. Na, heute wissen wir, es ist noch schlimmer als umgekehrt, nicht wahr? Denn die ganze dann folgende Wissenschaft hat uns eines anderen belehrt.
Wir haben natürlich auch eine Sache, Devotionalien.
Ja, wollen wir da mal hingehen?
Koffer ist übertrieben, also irgendein Karton. Mhm. Das ist zurzeit ein... Das sieht mehr danach aus.
Dann muss ich mal. Ja. Hier ist also ein Karton und da unten alles auch. Das sind die Sachen. Die sind jetzt schon zum Teil immer verpackt, weil immer irgendwelche Ausstellungen sind und die wollen dann Sachen haben. Also hier zum Beispiel Freiheit für Teufel und sowas. Das ist genau die der Sache gewesen, wo der Fritz Teufel auf diese Einladung hin. Da wurde dieses hier verteilt. Solche Sachen wie die sind leider auch schon gestohlen worden, einfach nicht. Das hier ist also Karl Marx auf Naturseide. Ein Geschenk der Botschaft der Chinesischen in Ost-Berlin. Die haben uns natürlich auch versorgt mit allen Dingern.
Dieses also Devotionalien, ja. Was heißt es jetzt in dem Sinn?
Na, hier, das wäre so sozusagen gewesen, dass jeder seinen eigenen sozialistischen Altar zu Hause machen konnte. Mhm. Nicht wahr? Und dann macht man hier ein paar Kerzen rechts und links dahinter. Muss ich allerdings mal gucken, wo das abgeblieben ist. Dann war der Button ja auch da, der enteignet Springer, den die getragen haben. Davon hatte ich mal 100 Stück hier. Die sind alle weg, bis auf einen.
Aber wo geklaut der worden?
Ist, ja, das ist also wirklich eine Sache. Hier sind auch viele Kommune-Dinger drin, auch diese Anti-Schar-Sachen. Und jetzt will ich aber, da ist Radikal zum Beispiel auch. So, das wird hier wieder zugemacht. Also inzwischen wird da nicht mehr so viel gestohlen, weil man auch hier ein bisschen mehr drauf achtet, nicht, dass die Leute. Und das ist jetzt ja auch so geregelt. Die kriegen die Sachen, die kriegen sie im Lesesaal, da können sie belesen und alles Mögliche machen. Aber dass hier einer selber rankommt, das ist also die ganz große Ausnahme.
Wir wollten nichts weniger als die Revolution. Und damit sind wir gründlich gescheitert, sagt Sigvard Lönndonker. Aus den einstigen Aktivisten wurden Hochschullehrer, einige wenige gingen in den bewaffneten Untergrund. Viele haben etwas ganz anderes gemacht. Er hat sein Leben dem APO-Archiv gewidmet, einen Doktortitel erworben und einige Bücher geschrieben über die Studentenbewegung und die Freie Universität.
Was würden Sie als positives Erbe der 68er-Bewegung sehen?
Na, eine ganze Masse ist da. Das Allgemeine ist, dass die Menschen sich trauen, heutzutage ihre eigenen Interessen zu vertreten und auch in Zusammenschlüssen mit Leuten, dass sie gelernt haben, aha, auf irgendeine Weise muss man auch Macht ausüben. Das ist also ein Teil dieses Positiven, dass die Leute also dann ihre eigenen Interessen, da müssen wir allerdings sagen, tja, es hat auch dann andere Interessenvertretungen gegeben, nämlich die, dass irgendwelche Leute dann sagen, nee, in das Haus da an der Ecke, da sollen keine Flüchtlinge einziehen, nicht? Und machen da genauso eine demokratisch legitimierte, vielleicht sogar Bewegung oder sonst was draus. Und das ist natürlich für uns nach hinten losgegangen, aber das ist eben Demokratie. Da kann man also auch nicht meckern.
Gibt es auch ein negatives Erbe der 68er?
Ja, gewiss doch nicht. Wo wir natürlich völlig versagt haben, das ist die Kindererziehung. Nicht, es sind Sachen passiert, wo in der antiautoritären Kindererziehung, die auf Platz 1 so ungefähr der linken Agenda stand, wo da Sachen passiert sind, dass...
Also Sie meinen jetzt auch zum Beispiel die Pädophilie? Also das, ja, ja, das große Toleranz Pädophilen gegenüber?
Ja, ja, das ist viel zu große Toleranz, ja. Und das also lag daran an der antiautoritären Kindererziehung und daran, dass also keine vorgefassten bürgerlichen Regeln gelten sollten. Und dergleichen mehr, dass zum Beispiel manche sich darüber ausgelassen haben, eben, dass Kinder mit ihren Eltern schlafen sollten und dürften und weiß der Himmel was. Und das waren so Sachen, da gingen diese Schwellen, die gingen also weg, nicht? Die wurden immer niedriger. Und da kamen solche Sachen zustande. In der Tat, das ist auch eine Sache, wo diese Linken da doch mitgewirkt haben und da auf dem absolut falschen Gleis waren.
Auf dem Rückweg durch die stillen Säle des Universitätsarchivs zum Ausgang fällt mir das wohl berühmteste Plakat des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds ins Auge. Man sieht die Köpfe von Marx, Engels und Lenin. Darüber steht »Alle reden vom Wetter«, darunter »Wir nicht«. Das Plakat hing auch noch nach der Studentenbewegung in vielen Wohngemeinschaften. »Eine Art Visitenkarte war das«, sagt Sigvard Lönndonker. Noch Jahrzehnte später.